Das Voynich-Manuskript. Das Voynich-Manuskript ist ein handschriftliches mittelalterliches Schriftstück. Es wurde nach Wilfried Michel Voynich benannt, der es 1912 erwarb. Unter anderem befand es sich im Besitz von Rudolf II. Seit 1969 gehört es mit der Signatur Manuskript 408 zur Sammlung der Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Diese Bibliothek ist Teil der Yale University in New Haven in den Vereinigten Staaten. Das Manuskript ist in einer unbekannten Schrift verfasst. Viele Menschen haben versucht, es zu entschlüsseln. Allerdings konnte bisher keine dieser Versuche einer fachlichen Überprüfung standhalten. Ob der Text einen sinnvollen Inhalt besitzt, ist daher bis heute unklar. Die Abbildungen erinnern an botanische, anatomische und astronomische Themen. Sie wurden sorgfältig gezeichnet. Weil jedoch ein konkreter Zusammenhang fehlt, liefern auch diese Illustrationen viel Raum für Spekulation. Geschichte. 1962 untersuchte ein Expertenteam die Handschrift. Aufgrund von Material und Schreibstil ordneten sie sie ungefähr 1500 nach Christus zu. Die Provenienz blieb jedoch lückenhaft und konnte nicht sicher geklärt werden. Da der Inhalt bisher nicht entschlüsselt wurde, stützt sich die Datierung hauptsächlich auf die Illustrationen. Aus Kleidung, Haartracht und weiteren Hinweisen folgern viele Fachleute, dass das Manuskript zwischen 1450 und 1520 entstand. Details wie die sogenannten Schwalbenschwanzzinnen ließen Redakteure einer Sendung des österreichischen Rundfunks eine Entstehung in Oberitalien vermuten. Die spezielle Zinnenform sei damals nur dort nachweisbar. Die Frührenaissance in Norditalien war zudem eine Blütezeit frühneuzeitlicher Universalgelehrter und der Kryptologie. Erst 2009 untersuchten Fachleute in Chicago und Arizona winzige Proben von 4 Seiten des Manuskripts. Eine Radiokarbonanalyse ergab, dass das Pergament sehr wahrscheinlich zwischen 1404 und 1438 hergestellt worden war. Vermutlich stammen alle Seiten aus derselben Quelle. Experten des McCrone-Forschungsinstituts wiesen nach, dass die verwendeten Farben für jene Epoche typisch sind. Auf der ersten Seite fand sich ein schwer lesbarer Eintrag Jakob a Tepenece. Falls er echt ist, könnte er belegen, dass der böhmische Hofapotheker Jakub Horchitskis Tepense das Manuskript kannte oder besaß. Da sein Adelstitel in der Eintragung bereits vorkommt, muss sie nach 1608 entstanden sein. In einem Begleitbrief erwähnte der spätere Besitzer Johannes Marcus Marzi, Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, sei damals Gerüchten zufolge im Besitz der Handschrift gewesen. Er habe sie für die damals hohe Summe von 600 Dukaten erworben, möglicherweise von Jakob Horchitski. Wahrscheinlicher gilt jedoch, dass Rudolf II. Dem bekannten Chemiker und Pharmazeuten Horchitski das Manuskript zur Untersuchung überließ. Eine Buchtransaktion in Höhe von 600 Gulden durch den Augsburger Arzt und Handschriftenhändler Karl Wiedemann könnte sich ebenfalls auf die Handschrift beziehen und würde so einen weiteren Vorbesitzer nahelegen. Marzi berief sich dabei auf Raphael Michowski, einen Rechtsanwalt und Dichter, der unter Rudolf II. An den Prager Hof kam und dort Ferdinand II. Unterrichtete. Marzi berichtete weiter, Rudolf II. Habe geglaubt, das Manuskript stamme vom franziskanischen Universalgelehrten Roger Bacon aus dem 13. Jahrhundert. Als nächster Besitzer ist der böhmische Gelehrte und Alchemist Georg Baresch bekannt, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Prag lebte. Er versuchte, den Text zu entschlüsseln, blieb aber erfolglos. Baresch wandte sich daher an Athanasius Kircher, einen jesuitischen Universalgelehrten und damals für seine vermeintlichen Erfolge im Entziffern rätselhafter Texte berühmt. Man schrieb ihm zu, die Hieroglyphen der alten Ägypter gelesen zu haben. Später stellte sich zwar heraus, dass Kirchers Deutung der ägyptischen Schrift fehlerhaft war, doch zu Baresch's Zeit galt er als Kapazität. Baresch schickte ihm eine Kopie des Manuskripts und bat um eine Expertise, erhielt aber offenbar keine Antwort. Ein erster Brief Bareschs ist verschollen. Ein weiterer Brief vom 27. April 1639 wurde im Archiv gefunden. Kurz vor 1666 vererbte Baresch das Manuskript an Johannes Marcus Marzi, der Kircher erneut um Hilfe bei der Entschlüsselung bat und das Original schicken wollte. Ob Kircher es jemals erhielt, ist unklar, denn in keinem Katalog seines Nachlasses taucht es auf. Was in den über 200 Jahren zwischen 1666 und 1870 mit dem Manuskript geschah, ist unbekannt. Laut Wilfried Michael Voynich gehörte es zur Bibliothek des Jesuitenordens und gelangte möglicherweise zusammen mit Kirchers Nachlass an den Orden. So wurde es wohl in der Bibliothek des Collegium Romanum aufbewahrt, das heute die päpstliche Universität Gregoriana ist. Dort blieb es vermutlich, bis der Kirchenstaat 1870 von den Truppen Viktor Emanuel II. Annektiert wurde. Kirchliches Eigentum war betroffen. Doch der Jesuitenorden ließ die Bestände der päpstlichen Universitätsbibliothek zügig auf Fakultätsmitglieder übertragen, weil privater Besitz nicht konfisziert wurde. Auch Kirchers Nachlass ging so an den damaligen Ordensgeneral Pierre-Jean Bex. Ein Ex Libris belegt, dass das Voynich-Manuskript zu dessen Bestand zählte. Diese Privatbibliothek wurde später Teil des 1965 gegründeten Jesuitenkollegs Nobile Collegio Mondragone in der Villa Mondragone bei Frascati. Dort entdeckte Wilfried Michael Voynich die Handschrift vermutlich 1912. Er gab an, sie zusammen mit rund 30 weiteren wertvollen Manuskripten den Jesuiten abgekauft zu haben. In seinem Bericht schilderte er, in einem alten Schloss in Südeuropa auf eine Sammlung illuminierter Handschriften gestoßen zu sein, die jahrelang in Kisten verborgen waren. Bei der Durchsicht sei ihm ein unscheinbarer Band in Geheimschrift aufgefallen. Es habe ihn überrascht, dass ein Manuskript aus dem 13. Jahrhundert vollständig in Geheimsprache verfasst war, weshalb er es erwarb. Nach Voynichs Tod 1930 ging das Manuskript an seine Frau Ethel und an seine langjährige Sekretärin Anne Nill. Nach Ethel, Lilian Voynichs Tod 1960, blieb Anne Nill alleinige Besitzerin und verkaufte es 1961 für 25.000 US-Dollar an den Buchhändler Hans-Peter Kraus. Er fand keinen Käufer und schenkte es schließlich 1969 der Yale-Universität, wo es heute in der Beinecke Rare Book and Manuscript Library aufbewahrt wird. Die genaue Art, wie Voynich das Manuskript in seinen Besitz gebracht hatte, blieb unklar, da er sich darüber nie äußerte. Erst ein Brief seiner Witwe an Anne Nill, der nach ihrem Tod geöffnet wurde, machte deutlich, dass das Manuskript aus dem Kolleg in der Villa Mondragone stammte. Umfang und Foliierung. Das Voynich-Manuskript hat die Form eines Kodex. Es besteht aus mehreren Lagen von Pergamentblättern, die auf drei Bünde aus Pergamentstreifen gebunden sind. Ursprünglich gab es mindestens 20 Lagen, von denen zwei verloren gegangen sind. Die meisten Lagen umfassen 8 Blätter und damit 16 Seiten. Später erhielten die Blätter eine handgeschriebene Zählung von 1 bis 116. Diese Zählung zeigt, dass einige Lagen und Blätter fehlen. Heute besteht der Kodex aus 102 Blättern. Die Bezüge zu Abschnitten des Manuskripts richten sich meist nach der alten Nummerierung. Durch mehrfaches Falten einzelner Blätter entstehen mehrere Unterseiten. Der Kodex enthält 102 Blätter, darunter 5 Doppel-, 3 Dreifach-, 1 Vierfach- und 1 Sechsfachblatt. Das Seitenformat beträgt ungefähr 225 x 160 mm. Er ist in Pergament gebunden und trägt weder Titel noch Autorenvermerk. Gliederung. Da der Text nicht gelesen werden kann, lässt sich eine Gliederung des Inhalts nur auf die Art der Illustrationen stützen. Das Manuskript enthält viele Abbildungen, die mit Tinte erstellt und später koloriert wurden. Sie entstanden anscheinend, bevor der Text niedergeschrieben wurde. Die Schrift passt sich den Bildern an und umfließt sie. Weil der inhaltliche Zusammenhang weitgehend unklar ist, lassen sich nur Vermutungen über den Inhalt der Abschnitte anstellen. Eine Löwenabbildung in einem Buch zur Tierkunde könnte etwas anderes bedeuten als in einer Fabelsammlung oder in einem alchemistischen Werk. Der balneologische Abschnitt zeigt zahlreiche nackte Frauen in Wannen oder Teichen, die über Röhrensysteme miteinander verbunden sind. Je nach Hintergrund könnten sie baden, menschliche Fortpflanzungsorgane darstellen, Weinkeltern oder Seelen auf Wanderschaft zeigen. Möglicherweise bedeuten sie auch etwas ganz anderes. Aufgrund ähnlicher Illustrationen wird das Manuskript im Allgemeinen in mehrere Abschnitte eingeteilt. Astronomische Sektionen. Hier sind ganzseitige, kreisförmige Diagramme mit Sonne, Mond und Sternen zu sehen. Auf den Seiten steht außer den Beschriftungen nur wenig Text. Eine Folge von 12 Seiten zeigt offenbar Tierkreiszeichen. Im Zentrum jeder Seite befindet sich eine Darstellung des jeweiligen Tierkreiszeichens. Sie ist von konzentrischen Ringen umgeben. Auf diesen Ringen bewegen sich Frauen im Uhrzeigersinn, die jeweils einen Stern halten. Manche Frauen sitzen in Zubern oder Fässern, andere sind nackt. Die Reihe der Sternzeichen beginnt mit Fische. Außerdem sind Widder und Stier jeweils zweimal zu sehen. Wassermann und Steinbock fehlen vermutlich, weil sie auf dem fehlenden Blatt 74 abgebildet waren. Direkt neben den Sternzeichen stehen romanische Monatsnamen in lateinischen Buchstaben, zum Beispiel Mars bei Fische und April bei Widder. Anatomisch-balneologische Sektion. Der rätselhafteste und faszinierendste Abschnitt des Manuskripts zeigt auf beinahe jeder Seite Gruppen nackter Frauen mit gewölbten Bäuchen. Sie sitzen in Becken oder Wannen, die über Leitungen oder Röhren miteinander verbunden sind. Diese Leitungen enden häufig in Verbindungsstücken, die teils organisch und teils mechanisch wirken. Dadurch entstand die Idee, den Inhalt sowohl mit anatomischen Themen wie der menschlichen Reproduktion zu verknüpfen, als auch ihn aufgrund seines Aussehens als bäderkundlichen Abschnitt zu bezeichnen. Rezepte und Schlüssel. Hier sind kurze Textabschnitte ohne Illustrationen zu sehen. Jeder Abschnitt wird mit einem Sternsymbol eingeleitet. Manche vermuten, dass es sich um Rezepte für Medikamente oder andere kurze Anleitungen handelt, weil diese Texte auf die pharmakologischen Seiten folgen. Auf der letzten Seite ist ein dreizeiliger Text zu finden, der als Schlüssel bezeichnet wird. Er setzt sich aus Zeichen zusammen, die einem in Deutschland verwendeten Schrifttyp aus dem 15. Jahrhundert ähneln. Dieser kurze Text diente Newbold als Ausgangspunkt für seinen Entschlüsselungsversuch. Angeblich enthält er den Namen Roger Bacons in Form eines Anagramms. Text und Alphabet. Die Form des Textes wirkt nicht ungewöhnlich. Er wurde von links nach rechts geschrieben. Die einzelnen Schriftzeichen sind durch kleine Zwischenräume voneinander getrennt. Größere Abstände gliedern den Text in Wörter. Und bei längeren Passagen ist eine Art Absatzaufteilung zu erkennen. Der Schriftduktus wirkt flüssig, als wäre der Schreiber in Sprache und Schrift des Manuskriptes geübt. Das Fehlen von Korrekturen deutet darauf hin, dass es eine Vorlage gab, von der abgeschrieben wurde. Untersuchungen in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts weisen darauf hin, dass zwei oder mehrere Schreiber und Schriftstile zu erkennen sind. Neuere Analysen bezweifeln diese Schlussfolgerung. Ein weiterer Experte, der das Manuskript prüfte, erkannte hingegen nur eine Hand. Voynich-Alphabet. Der gesamte Text besteht aus rund 170.000 einzelnen Glyphen. Bei manchen Glyphen ist nicht klar, ob sie eigenständige Zeichen oder Ligaturen mehrerer Zeichen darstellen. Unklar ist auch, ob verschiedene Varianten einzelner Glyphen unterschiedliche Zeichen bezeichnen oder lediglich Formvarianten sind. Aus diesem Grund kann das diesem Text zugrunde liegende Alphabet nicht mit Gewissheit bestimmt werden. Dennoch scheint der Inhalt insgesamt mit einem Alphabet aus 20 bis 30 Zeichen weitgehend wiedergegeben werden zu können. Im Zusammenhang mit dem Voynich-Alphabet entstand die Frage nach der geeigneten Transkription des Textes. Für eine computergestützte Untersuchung brauchte man eine möglichst passende Kodierung der verwendeten Zeichen. Erste Ansätze in dieser Richtung stammen von William und Elizabeth Friedman sowie ihren Arbeitsgruppen. In der Folge entwickelten sowohl William R. Bennett von der Yale University als auch Prescott Currier eigene Alphabete und Transkriptionsschemata. Auf dem Voynich-Symposium von 1976 schlug Mary DiImperio eine Vereinheitlichung dieser Transkription vor. Daraufhin einigte man sich auf das von Currier vorgeschlagene Schema. Es zeigte sich jedoch, dass dieses Alphabet bei seltenen Zeichen und Ligaturen nicht vollends ausreichte. Daher entstanden neue Alphabete, darunter zuerst das von Jacques Guy vorgestellte Frog-Guy-Alphabet. Inzwischen hat sich ein breiter Konsens auf das sogenannte European Voynich-Alphabet ergeben. Dazu wurde eine passende Computerschrift namens European Voynich Alphabet Hand One entwickelt, die das Erfassen transkribierter Texte am Computer erleichtert.